So, ich darf dann den öffentlichen Teil unserer heutigen Ausschusssitzung eröffnen. Top 1, Gespräch mit Bundesministerin für Forschung, Technologie, Raumfahrt, Frau Dorothee Bär, zum aktuellen Stand der Hightech-Agenda. Das ist der einzige Tagesordnungspunkt, den wir heute öffentlich verhandeln werden. Frau Ministerin, ich freue mich sehr, Sie erneut bei uns im Ausschuss zum aktuellen Thema Stand der Hightech-Agenda Deutschland begrüßen zu dürfen. Ich begrüße auch die Staatssekretäre Herrn Markus Bleier und Herrn Rolf-Dieter Jung. Bereits bei Ihrem letzten Besuch in der sechsten Sitzung vom 10. September haben Sie uns die Hightech-Agenda ausführlich vorgestellt. Wir sind gespannt, wie sich deren Umsetzung in den letzten Monaten entwickelt hat. Und ich freue mich, dass Sie da sind und erteile Ihnen das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Vorsitzender, lieber Herr Professor Lauterbach, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie Sie sehen und wie es der Ausschussvorsitzende angesprochen hat, bin ich nicht alleine gekommen, sondern ich habe gedacht, wir wollen mal dem Ausschuss die Ehre erweisen mit allen vier Staatssekretären in voller Mannschaftsstärke. Also da drüben darf jetzt nichts passieren. Und dass wir heute noch mal gemeinsam über die Hightech, ja, jetzt ist gerade das Ministerium leer, das ist keine gute Sache. Aber genau, wir wollten heute noch mal über die Hightech-Agenda Deutschland sprechen. Die Umsetzung ist tatsächlich in vollem Gange. Einerseits sind wir seit Start der Hightech-Agenda dabei, auch die angelegten Flagship-Maßnahmen, die wir festgelegt hatten, auszurollen, die ja wesentlich aus den Mitteln aus dem Sondervermögen gestemmt werden und die auch schnelle Impulse schaffen sollen für Wertschöpfung, Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit. Aber andererseits sind die Roadmap-Prozesse ebenfalls im Gange. Ich habe hier auch noch mal die Liste auch der Partnerdialoge dabei, wo wir uns mit den Umsetzungspartnern von Bund, Ländern, Wissenschaft und Wirtschaft zusammensetzen. Da hat mit die meisten dieser Partnerdialoge auch der Staatssekretär Jung geführt. Deswegen, wenn es dann auch zu konkreten Fragen gibt, weil er dabei fast jedem dabei war, kann man da sicherlich mit ihm auch noch mal gezielt drüber sprechen, wo wir die Meilensteine sammeln, um dann auch diese konkreten Technologiepfade und die Marktpotenziale abstecken wollten. Und es geht natürlich auch um Indikatoren und Katalysatoren. Und das ist auch ganz wichtig, und das ist etwas, was uns in der Politik meistens nicht so leicht fällt, auch um Abbruchkriterien, wenn eben mal was nicht funktioniert und wenn man merkt, dass es nicht fliegt, dass man dann auch mal schneller sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und es geht natürlich darum, wer welchen Beitrag leisten kann und wie man was am besten verzahnt. Wir hatten jetzt 18 Gespräche, je Schlüsseltechnologie mindestens ein Gespräch. Bis April werden es 22 Partnerdialoge gewesen sein. Hinzu kommt auch noch ein Partnerdialog konkret ausschließlich mit den Ländern. Das war auch der Wunsch, auch in der GWK, all unserer Landesministerinnen und Minister. Und ein paar Beispiele vielleicht noch aus dieser Woche. Wir hatten jetzt auch diese Woche mit den HTAD-Beauftragten der Länder schon mal eine erste Sitzung. Konkret stehen die im Dauerkontakt, aber alle zusammen, um noch mal konkret zu schauen, was planen die Länder, wie passt es auch zu unseren Maßnahmen. Wieder ein Stück weiterhin zu den 6 Roadmaps. Dann gestern kam die Community im Bereich der Pflanzenbiotechnologie in Potsdam zusammen. Und dann hatten wir gestern im Haus auch den Fusionskongress, um da auch noch mal die wichtigen Debatten zu führen für diese Roadmap. Mit Blick auf die kommenden Monate sind für uns 3 Fluchtpunkte ganz zentral. Wir wollen erstens während der sogenannten Hightech-Agenda-Tage Ende Mai die Roadmap-Entwürfe vorstellen. Und anschließend wird sich dann der Start der Online-Konsultation. Da wollen wir dann auch noch mal das große Interesse aufgreifen, noch mal Raum für breites Feedback und Vorschläge bieten, damit dann die Roadmaps weiterentwickelt werden können, aber dass auch die eigenen Akteursgruppen und Branchen mobilisiert werden können, sich noch mal mit eigenen Initiativen hinter die Hightech-Agenda zu stellen. Das zweite ist eine Iteration der Roadmaps, dann für die Hightech-Agenda-Tage im September. Da soll dann der Fokus auf den Beiträgen der Umsetzungspartner liegen. Und es soll noch einen verstärkten Fokus geben auf die Interdependenzen zwischen den einzelnen Roadmaps und auch noch mal die europäische Dimension festgelegt werden. Und parallel arbeiten wir am Aufbau des Monitorings. Das hatte ich ja auch versprochen, dass wir auch immer wieder monitoren wollen, dass immer mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden, auch was den Umsetzungsfortschritt betrifft, auch auf der Webseite HTAD. Und der dritte Punkt, dass wir jetzt schon auch aufs Frühjahr 2027 schauen, wo wir dann im nächsten großen Gipfel nach diesen Tagen im Mai und im September einen großen HTAD-Gipfel veranstalten wollen, wo dann auch noch mal geschaut wird, wo stehen die Roadmaps und was ist auch die Zwischenbilanz. Und das ist ja nächstes Jahr dann nach 2 Jahren auch notwendig. Ich weiß, dass oft auch immer nach noch mehr Transparenz gefragt wird, auch bei den Partnerdialogen. Das kann ich auch nachvollziehen. Wir haben bei den Partnerdialogen halt hauptsächlich die Community im Fokus. Da geht es um die Fachlichkeit derjenigen, die in den Bereichen arbeiten. Das heißt, sie werden auch sukzessive geplant und je nach Bedarf für die jeweilige Roadmap auch dann durchgeführt. Und ich denke, wir werden erst ein vollständiges Bild haben am Ende, wenn die Partnerdialoge insgesamt abgeschlossen sind. Und wir werden auch darüber informieren, welche überhaupt stattgefunden haben. Aber wie gesagt, alle, also aus jedem einzelnen Bereich, in manchen mal mehr, in manchen mal noch weniger, aber jeder Bereich ist schon abgedeckt worden. Aber wir stellen jetzt schon als Ministerium unsere Ergebnisberichte zu ausgewählten Partnerdialogen auch auf unsere Webseite HTAD. Die Dialogprozesse sind aber dann mit der Vorlage der Roadmaps im Mai noch nicht abgeschlossen. Auch danach wird es immer wieder Möglichkeiten geben, sich einzubringen. Da sind wir gerade noch dabei, Formate zu erarbeiten und berichten dann auch in einer der kommenden Sitzungen. So viel vielleicht erstmal zum aktuellen Verfahrensstand. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Es folgen jetzt hintereinander die Fragen der sogenannten Berichterstattenden, jeweils eine Person pro Fraktion. Und darauf wird dann die Ministerin im Block antworten. Und es führt uns ein für die CDU-CSU. Herr Florian Müller, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, ganz herzlichen Dank für das Wort. Auch ein herzliches Dankeschön an die Frau Bundesministerin und das gesamte Haus für die sehr, sehr engagierte Arbeit an der Hightech-Agenda. Man sieht einfach, dass dieses Projekt ein Kernprojekt der gesamten Bundesregierung ist, einerseits an der Geschwindigkeit, mit der die Hightech-Agenda erarbeitet wurde und vorgelegt, und zwar unter Federführung des Hauses, aber natürlich auch in Kooperation mit der gesamten Bundesregierung. Und das, was Sie ausgeführt haben, Frau Ministerin, unterstreicht auch, finde ich, nochmal, wie wichtig dieser Ansatz der Roadmap-Prozesse tatsächlich ist. 22 Partnerdialoge, dieser Gesprächsbedarf mit der Community, das heißt einerseits Wissenschaft, andererseits Wirtschaft, Forschung, Technologie, das zeigt, wie gewinnbringend es ist, wenn man die Communities zusammenbringt und daraus dann konkrete Ableitungen trifft, wie wir es schaffen, eben aus den technologischen Stärken, die wir hier haben, eine neue Geschichte der Wertschöpfung zu schreiben. Und somit, finde ich, dokumentiert das einfach dieses hohe Ambitionsniveau, das wir uns da selber gegeben haben, mit der klaren Fokussierung, die wir erleben. Jetzt ist der Roadmap-Prozess fast abgeschlossen. Die ersten integrierten Roadmaps, wenn ich das richtig verstanden habe, soll ja auch im Mai dann schon vorgelegt werden. Wir sind sehr dankbar, dass dieses hohe Tempo konsequent beibehalten wird. Denn es geht ja am Ende darauf an, dass wir in dieser Legislaturperiode auch erste, wo es eben technologisch sinnvoll ist, Ergebnisse schon sehen können. Wenn ich jetzt auf die weiteren Schritte schaue, dann stelle ich fest, dass wir sehr, sehr positives Feedback erhalten, insbesondere aus Wissenschaft und Wirtschaft, was gerade die Priorisierung angeht. Mich würde einfach interessieren, wie aus Ihrer Sicht jetzt diese Aufbruchstimmung, die da zu registrieren ist, genutzt werden kann, wo es da an dieser Stelle drauf ankommt. Wir sprechen immer wieder über das Thema Hebelung. Wie können wir sicherstellen, dass diese nationalen Roadmaps insbesondere mit den europäischen Programmen verzahnt werden können und auch dann dementsprechend noch eine stärkere Wirkung entfalten können? Und Sie haben ja jetzt gerade die Indikatoren und auch die Abbruchkriterien angesprochen. Das ist nicht so einfach, aber finde ich total wichtig und sinnvoll. Wie können wir das denn entsprechend verbindlich ausgestalten und damit auch von vornherein Klarheit darüber besteht, dass Projekte beendet werden können und müssen, vor allem, wenn die Ziele nicht erreicht werden? Vielen Dank herzlich für den Bericht und für die weitere Arbeit.
Vielen Dank, Herr Müller. Wir machen weiter mit Herrn Dr. Kaufmann für die AfD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch, Frau Ministerin, für den Bericht. Erlauben Sie mir kurz eine Vorbemerkung. Wir leiten hier im Ausschuss darunter, dass oft Themen besprochen werden oder von der Bundesregierung berichtet werden, für die uns kein schriftlicher Bericht vorliegt. Beispielsweise der vorletzte Tagesordnungspunkt Initiative Forschung und Transfer. Es sollte doch eigentlich für das Bundesministerium möglich sein, für solche Tagesordnungspunkte, dass dann auch schriftliche Unterlagen vorzureichen. So, aber jetzt zur Hightech-Agenda. Die Hightech-Agenda ist natürlich auf dem Papier sehr beeindruckend ambitioniert und erscheint auch zielführend. Wir sind natürlich jetzt sehr auf tatsächliche Ergebnisse gespannt. Sie reden hier von der Roadmap. Ich übersetze mal das Wort ins Deutsche. Das ist eine Straßenkarte. Sie erstellen also, wollen bis September noch an der Straßenkarte arbeiten, nach der Sie dann mal losfahren wollen. Dann, das erscheint mir jetzt nicht besonders ambitioniert. Und dass je mehr Zeit vergeht, desto stärker wächst auch die Befürchtung in uns, dass diese Agenda dann möglicherweise an ihren hohen Ansprüchen und vollmündigen Ankündigungen scheitern könnte. Deshalb habe ich einige Fragen, und zwar zuerst mal: in der Hightech-Agenda sind viele Ziele genannt. Wie wollen Sie denn diese Ziele dann messen, beziehungsweise welche messbaren Ziele will denn die Bundesregierung bis zum Ende der Legislatur erreicht haben? Dann die zweite Frage. Letztendlich müssen ja die Hightech-Agenda dann die Forschungsinstitute und Forschungseinrichtungen, Universitäten und so weiter ausfüllen. Wann können die denn konkret anfangen mit ihrer Arbeit? Also wann können die ihre Anträge einreichen, bis wann werden die bewilligt und wann bekommen die dann Geld aus den Mitteln der Hightech-Agenda? Und eine dritte Frage: an zahlreichen Stellen in der Hightech-Agenda findet sich das Wort technologieoffen. Das begrüßen wir sehr, denn das haben wir immer gefordert. Ihre Vorgängerregierung war nicht gerade für Technologieoffenheit bekannt. Fördert denn das BMFDR auch konkrete Technologien, die unter der Vorgängerregierung nicht gefördert wurden? Und können Sie da Beispiele nennen? Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Herrn Holger Mann für die SPD.
Danke, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Ministerin, vielen Dank für Ihr heutiges Kommen und Bericht. Jetzt ein bisschen schwierig. Wir hatten schon zwei Punkte im nicht öffentlichen Teil. Insofern ist es für uns teilweise redundant. Aber da es der öffentliche Teil ist, will ich zuerst mal sagen, was ich vorhin schon hier im verdeckten Teil gesagt habe. Ich lobe, dass das Haus intensive Whitepaper-Prozesse und Partnerdialoge geführt hat, hier wirklich versucht hat, Impulse aufzunehmen aus Wirtschaft, aus Wissenschaft und auch ausdrücklich, dass in den letzten Wochen die Kommunikation mit den Bundesländern intensiv und offensichtlich auch partnerschaftlicher geworden ist. Für die SPD ist wichtig, dass wir mit der Hightech-Agenda klare Prioritätensetzung haben. Ich will da aber auch noch mal erwähnen, dass in der Hightech-Agenda ja auch strategische Handlungsfelder drinstehen, wo wir uns durchaus wünschen, dass die noch intensiver bearbeitet werden. Jetzt aber für den Austausch oder eher Diskussion. Wir haben jetzt Ende Mai ein Zieldatum für die Roadmap-Prozesse. Und ich glaube, das erwarten viele. Das braucht auch das Haus für Orientierung und will da sicherlich jetzt auch mal einen Abschluss unter die Vorphase setzen. Aber können Sie dem Ausschuss noch mal einen Eindruck geben? A, ist das dann für alle sechs Schlüsseltechnologien oder Schlüsseltechnologiefelder, müsste man ja richtigerweise sagen, vorgesehen? Und vor allen Dingen, wie konkret sieht das dann aus? Stehen dann Budgets, Zeitpläne, gar Förderrichtlinien oder Standorte zu diesem Zeitpunkt schon fest, um uns noch mal einen Eindruck zu geben, was ist dieser nächste, ich nenne es jetzt mal Meilenstein, auch wenn es sicherlich viele gibt in der Hightech-Agenda, was dürfen wir da Ende Mai erwarten? Und eine zweite Frage nochmal wäre, welche Rolle Transfer aus Ihrer Sicht in der Hightech-Agenda spielt und wie konkret das umgesetzt werden soll? Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Mann. Wir machen weiter mit Frau Azar für Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Ministerin. Zunächst danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen öffentlichen Rahmen, für den Austausch, weil gerade eben bei einer Initiative wie der Hightech-Agenda Transparenz entscheidend ist für Vertrauen, für Akzeptanz und auch für die notwendige Hebelwirkung. Die Ziele der Hightech-Agenda, die teilen wir ausdrücklich. Deutschland als Innovationsstandort zu stärken, Schlüsseltechnologien voranbringen, Zukunft sichern. Aber in der Umsetzung sehen wir erhebliche Defizite. Zum Thema Tempo gab es ja schon deutliche Kritik, zuletzt von der Expertenkommission Forschung und Innovation. Und zum Thema Transparenz hat ja auch der Bundesrechnungshof schon kritisiert, zu Recht, das Nebeneinander vieler Förderprogramme Töpfe. Es bleibt nach wie vor unklar, wie viel der angekündigten 18 Milliarden Euro tatsächlich zusätzlich sind und wie sie konkret auf die Schlüsseltechnologien verteilt sind. Und natürlich ist es so, dass alle Beteiligten Planungssicherheit brauchen. Und wenn Programme unklar bleiben oder Mittel gar schrumpfen, gefährdet das genau die Dynamik, die sie erzeugen wollen. Und ganz wichtig ist uns natürlich auch das starke Fundament, weil ohne verlässliche Grundfinanzierung, attraktive Wissenschaftsinfrastruktur, gute Beschäftigungsbedingungen der Wissenschaft und eine überfällige BAföG-Reform wird auch die beste Hightech-Agenda nicht tragen. Ich habe drei Fragen. Zum einen hatten wir letzte Woche den Fall eines deutschen Spitzenwissenschaftlers, der zu Huawei gewechselt ist und die Frage dazu sich stellt, was denn konkret oder welche Konsequenzen Sie daraus ziehen. Der Staatssekretär verwies auf die Vertragsgestaltung und die Eigenverantwortung der Einrichtungen. Zu dem zweiten Punkt der Transparenz. Wir haben als Grüne ja den Weg für die Investitionen aus dem Sondervermögen freigemacht, weil wir zusätzlichen Fortschritt auch haben wollten. Und wir wollten nicht, dass die Mittel eben zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet werden. Sie kennen die beiden Studien der Wirtschaftsfördereinrichtungen, die davon ausgehen, dass 90% der Mittel des Sondervermögens nicht für zusätzliche Investitionen eingesetzt werden. Und zum Beispiel der Fall der Quantentechnologie, da waren 2,18 Milliarden Euro in der letzten Legislatur dafür eingeplant. Aktuelle Zahlen deuten darauf hin, dass es in der aktuellen Legislatur deutlich weniger sein könnte. Deswegen stellt sich für uns die Frage, wie viel zusätzliches Geld tatsächlich in der Hightech-Agenda bereitgestellt wird. Im Vergleich zur letzten Legislatur, was die Zukunftstechnologien anbelangt, können wir dazu bitte auch eine Aufstellung bekommen? Und welche konkreten Mittel plant die Bundesregierung für die Quantentechnologie aktuell? Die zweite Frage ist zur Kernfusion, dass die Hubs Biblis, Garching und Karlsruhe bereits feststehen. Da stellen wir die Frage, woher sollen diese Mittel kommen? Also wenn es um diese 9 Milliarden Euro geht, die Sie angesprochen hatten. Und vor allen Dingen, warum brauchen wir ein aufwendiges Förderverfahren, wenn die Hubs eigentlich schon feststehen? Genau, das ist soweit.
Vielen Dank, Frau Azar. Und abschließend für diese Runde Frau Lemke von der Linken.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für uns hat sich ja leider auch die Umsetzung der Hightech-Agenda als sehr intransparent dargestellt. Wir hatten ja eine sehr umfangreiche Kleine Anfrage gestellt. Aber auch auf Nachfrage haben wir weder eine Maßnahmenliste noch Informationen zur Beteiligung an den einzelnen Roadmap-Prozessen erhalten. Und das finden wir wirklich sehr schade. Viele der Details zu einzelnen Maßnahmen konnten wir nur aus den Sperren des Haushaltsausschusses bekommen. Und das ist ja wirklich nicht der richtige Ort, wo wir uns hier Informationen suchen sollten. Mich würde daher interessieren, werden die Informationen zur Hightech-Agenda so unter Verschluss gehalten? Warum gibt es keine Zwischenstände zu den aktuellen Roadmapping-Prozessen? Und warum findet dort so wenig auch vorausschauende Beteiligung von uns und von der Öffentlichkeit statt? Im Sondervermögen ist es ja jetzt so, dass der größte Teil der Mittel für die Hightech-Agenda entsperrt worden ist. Was allerdings noch fehlt, sind ja Mittel fürs BMAS. Und das sind insbesondere die Teile, die sich mit arbeitswissenschaftlicher Forschung zu KI und anderen Bereichen beschäftigen, die sich mit den sozialen Auswirkungen von Technologie beschäftigen. Da würde mich interessieren, wie ist da das Konzept, gerade weil es ja jetzt auch darum gehen muss, wie man die Zivilgesellschaft an diesen Prozessen beteiligen kann, gerade in Bezug auf, welche Auswirkungen die Technik auf die Gesellschaft haben. Ich habe noch eine Frage zum Bereich der Gesundheitsforschung. Dort wurde ja jetzt kürzlich durch eine IFG-Anfrage von Betroffenen bekannt, dass sie in den Haushaltsverhandlungen im Bereich MECFS und der nationalen Dekade, dass sich da das Forschungsministerium dort keinen Mehrbedarf für die MECFS-Forschung und die Post-Covid-Forschung gesehen hat. Da würde mich interessieren, Frau Ministerin, war das auch Ihre Position? Und warum haben Sie dann ja relativ offen kommuniziert, dass Ihnen die Betroffenen wichtig sind? Und wie wollen Sie vor allen Dingen dort auch verlorenes Vertrauen wiederherstellen? Mich würde auch noch mal interessieren zum Steuerungskreis der nationalen Dekade. Es gibt ja dort ziemlich Kritik, dass dort relativ wenig Expertise vertreten ist, gerade wenn es an die betroffenen Verbände geht. Dort ist nur ein Vertreter dort berücksichtigt worden und insbesondere keiner Vertreter der Verbände, die sich um betroffene Kinder und Jugendliche kümmern, die ja eine sehr wichtige Gruppe dort sind. Da würde mich interessieren, können dort noch weitere Menschen beteiligt werden? Und vor allen Dingen auch, wie wollen Sie sicherstellen, dass die Mittel aus der nationalen Dekade nur für biomedizinische Forschung verwendet wird, also eben keine weitere Forschung für psychosomatische oder biopsychosoziale Ansätze gemacht werden, die sich ja als sehr schädlich erwiesen haben?
Entschuldigung, ja, können Sie Ihren letzten Satz mit dem schädlich noch mal wiederholen? Den habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Entschuldigung.
Wie wollen Sie sicherstellen, dass dort keine psychosomatischen Modelle und keine biopsychosozialen Modelle gefördert werden, die sich als schädlich erwiesen haben?
Ja, vielen Dank, Frau Bundesministerin.
Gut, dann setzen wir mal drauf, dass ich meine eigene Schrift lesen kann. Aber vielen herzlichen Dank für die erste Runde und für die ersten Fragen. Ich darf bei Florian Müller beginnen. Genau, Vorstellung Mai und wie die Aufbruchsstimmung auch genutzt werden kann, das stellen wir tatsächlich fest in den unterschiedlichsten Runden. Also nicht nur bei den Runden bei uns im Haus, sondern auch, wenn ich mir jetzt noch mal die Übersicht der Partnerdialoge anschaue, die natürlich die meisten logischerweise, bitte ich auch um Verständnis, in Berlin stattfinden. Aber es finden auch sehr viele Partnerdialoge in anderen Orten in der Bundesrepublik statt. Ob jetzt beispielsweise, der erste war ja in Garching, dann hatten wir Bonn noch dabei, dann hatten wir aber auch Bochum beispielsweise, Frankfurt, Potsdam, um nur einige zu nennen. Und das merken wir dann schon auch, dass dann vor Ort auch jeweils immer eine Aufbruchsstimmung dann schon entstehen kann. Übrigens auch, wenn dann Partnerdialoge stattfinden, auch mit anderen Häusern wie BMWE beispielsweise. Zum Thema Hebeln sage ich gleich noch mal was, weil das auch auf die Frage dann einzielt. Ich glaube, Frau Assar hat noch mal nach dem Transfer gefragt. Das wäre zum Beispiel einer dieser Hebel, die natürlich da auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Die Abbruchkriterien, die werden auch ganz genau definiert werden. Da werden wir auch in den Roadmaps festlegen, wann lohnt sich dann irgendwie an einer Stelle etwas nicht. Und ich denke, das ist in den letzten Jahren ja ganz häufig der Fall gewesen, dass man gutes Geld schlechtem hinterhergeschmissen hat, dass man immer oder dieses too big to fail, die, glaube ich, jeder Parlamentarier auch schon mal gehört hat, dass wir uns das eben dann auch nicht mehr leisten können. Also auch da müssen wir ganz klar dann sagen, es wird dann an der einen oder anderen Stelle halt nicht mehr funktionieren. Herr Dr. Kaufmann, ich glaube, Sie haben einen Teil meines Berichts vielleicht nicht ganz richtig verstanden, sondern die Ergebnisse werden nicht erst im September vorgestellt, sondern schon im Mai. Ich habe nur gesagt, dass es natürlich, das haben wir von Anfang an gesagt, ein lebendes Dokument ist, sodass natürlich immer auch das im Mai sind nicht die 10 Gebote, die in Steintafeln gemeißelt sind, sondern da werden die Ergebnisse der Roadmaps vorgestellt. Wenn dann die nächsten Hightech-Agenda-Tage im September feststehen, wenn sich da was tut in der Zwischenzeit, dann kann das natürlich auch noch mal angepasst werden. Aber dass wir sagen, im Mai findet noch nichts statt, erst im September, das ist definitiv nicht der Fall. Weil beispielsweise haben wir jetzt ja auch, wir haben ja jetzt auch schon erste Ergebnisse. Ich habe ja gestern auch die Förderrichtlinie für die drei Fusionshubs auch vorgestellt. Also wir haben ja auch Zwischenziele und wir warten ja auch mit bestimmten Förderaufrufen gar nicht, bis dann jetzt Mai ist, sondern machen das dann auch währenddessen sukzessive. Die Ziele der Hightech-Agenda, und weil Sie auch gezielt nach dem Ende der Legislaturperiode fragen, ist nicht bei jedem einzelnen Projekt die Möglichkeit, dass wir am Ende der Legislaturperiode oder andersrum, wir sind ja auch Ziele definiert, die gar nicht bis zum Ende der Legislaturperiode erreichbar sind, weil manche Ziele auch in der Hightech-Agenda auch darauf setzen, dass es eine Kontinuität gibt. Ich sage das auch ganz offen und ganz bewusst, auch im Sinne einer Kontinuität in einer Politik, egal wer eine Bundesregierung stellt, weil wir das ja in ganz vielen Bereichen so haben, dass nicht sofort komplett normalerweise dann auch ein Abbruch stattfinden kann. Die Mittel werden bereitgestellt, wenn die Förderaufrufe kommen, wenn dann die Fördermittel verteilt werden, dann gibt es die selbstverständlich auch sofort und da wartet man nicht auf Mai oder September. Technologie offen, auch da darf ich das Beispiel noch mal der Fusion hernehmen. Da haben wir uns ja auch ganz gezielt, auch wenn da die Erkenntnisse bislang ja unterschiedlich ausfallen, was Magnet oder was Laser betrifft. Da ist es ja am deutlichsten, dass wir sagen, wir machen 3 Hubs, einen für Magnet, einen für Laser. Und den dritten, wo es auch um Materialforschung beispielsweise geht, dass wir dann eben da auch nochmal die Erkenntnisse haben. Also auch da offen, aber Fusion ist für mich deswegen immer ein ganz gutes Beispiel, weil im Vergleich zur KI, was ein bisschen größer und breiter gefasst ist als Thema, ist es halt da etwas konkreter. Da ist auch die Aussage in der Hightech-Agenda, dass der erste Fusionsreaktor der Welt in Deutschland stehen muss, konkreter als ich will 10% erwirtschaften mit Einsatz von KI. Das ist ein bisschen konkreter in der Fusion und da passt es dann auch ganz gut zum Thema Technologieoffenheit. Die Kollegen Mann und Assar haben auch noch mal auf den Öffentlichkeitsherstellung in der Sitzung hingewiesen. Das war mir auch besonders wichtig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es besser ist, man macht das jetzt in dem Fall, wenn ich vortrage, öffentlich, als wenn es jede Woche irgendeine stille Post gibt, weil diese Sender-Empfänger-Problematik, mit der kämpft ja jeder von uns jeden Tag. Ich bin auch dankbar, Herr Mann, dass Sie nochmal die strategischen Handlungsfelder auch angesprochen haben, weil das nämlich etwas ist, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil das nämlich neben den 6 Schlüsseltechnologien jetzt auch der nächste große Schwerpunkt sein wird, weil da ja auch so Schätze drin sind, wie auch die Geistes- und Sozialwissenschaften beispielsweise, aber auch nochmal übergeordnet auch das große Thema der Sicherheit, was da eine ganz große Rolle spielt, oder der Raumfahrt, das ist ja auch nochmal von uns von einer ganz großen Bedeutung. Sie haben gefragt, was Ende Mai feststehen wird, ob für alle die Budgets und die Zeitpläne stattfinden. Da kann ich nur sagen, ja, genau so soll das sein, dass wir zumindest, was dann der Stand im Mai ist, wie wir uns das vorstellen, dass wir das genauso vorstellen wollen. Und weil Sie auch noch mal nachgefragt haben, auch vielleicht, was jetzt auch die Schnelligkeit und Ähnliches betrifft. Wir haben halt bislang auch eine Balance haben walten lassen zwischen einer notwendigen breiten Einbindung und trotzdem einem schnellen Vorankommen. Das ist, widerspricht sich ja immer ein bisschen. Ich rede ja immer sehr gern davon zu sagen, dass wir alle mitnehmen müssen, ohne dabei stehen zu bleiben, ohne dass wir warten, bis der Letzte dann auch tatsächlich mitgenommen wurde. Ich habe noch bei Herrn Müller eine Frage vergessen, nämlich die Fragestellung zum Thema europäische Ebene. Bei der europäischen Ebene ist es so, dass ja auch gerade die EU ihre Innovations- und Technologiepolitik komplett neu ausrichtet, auch eine neue EU-Förderarchitektur, die da gerade gebaut wird, die grundlegend noch mal umgebaut wird und soll im europäischen Forschungs- und Innovationsraum dann scharfgestellt werden. Und es geschieht ganz besonders auch durch verstärkte Initiativen in der Gesetzgebung. Wir haben ja Verordnungen zu FPC, ECF, dazu zählen auch HTAD-relevante Initiativen, die jetzt von der europäischen Ebene kommen, wie beispielsweise der CHIPS Act, Biotech Act, Quantum Act, European Innovation Act, Industrial Accelerator Act, European Research Area Act. Also es wird viel geactet und ich glaube, man muss da schon ganz genau hinschauen, bei allem Respekt vor der europäischen Ebene, dass da nicht so viel geactet wird, dass wir in Deutschland wieder in alte Fehler verfallen und dann entweder, also noch nicht mal die Sachen dann 1:1 umsetzen, und das ist auch oft schon ein Problem für die nationale Ebene, sondern dass wir dann noch mal päpstlicher als der Papst sind. Also wir schauen uns das ganz, ganz genau an, sind da auch selbstverständlich bei den Räten jedes Mal vertreten, weil ich weiß auch immer nicht, ob wirklich auf europäischer Ebene immer alles durch so Tausende von Acts geregelt werden muss. Also deswegen versuchen wir auf unserer Ebene bei der Umsetzung der Hightech-Agenda sehr großen Wert darauf zu legen, dass wir die Anschlussfähigkeit an die relevanten EU-Initiativen auch immer mitdenken, dass man auch eine frühzeitige Positionierung hat, weil wir auch gemerkt haben, das merke ich auch bei anderen Ressorts, wenn man sich zu lange gar nicht zu Wort meldet, dann ist es auch schlecht. Dann wird nämlich auch immer über die Köpfe hinweg entschieden. Also nicht sich melden ist keine Lösung. Und wir wollen natürlich die HTAD verzahnen, auch mit der europäischen Agenda, auch als Bestandteil unserer Roadmaps für die Schlüsseltechnologien. Ich glaube, ein gutes Beispiel, was man positiv herausheben kann, ist, dass wir ein Positionspapier ja der Bundesregierung erarbeitet haben zu FP10, wo wir auch frühzeitig und erfolgreich in die Diskussion mit eingestiegen sind, auch da Verbündete natürlich suchen können, auch aus anderen Ländern. Und wir haben als anderes Beispiel vielleicht noch den Enhanced-Dialog, den wir Anfang März in Berlin auch mit einer großen Delegation der EU-Kommission durchgeführt haben. Da haben wir auch noch mal die Ziele der Hightech-Agenda Deutschland vorgestellt, haben anstehende Rechtsakte der Kommission vor dem Hintergrund unserer nationalen Pläne und Initiativen diskutiert. Aber unabhängig davon kann ich schon feststellen, dass die Hightech-Agenda auf europäischer Ebene sehr eng verfolgt wird, in ganz Europa, nicht nur in Brüssel, und dass wir so eben auch noch mal präzise Impulse liefern können, auch für thematische und strategische Schwerpunktsetzungen, auch in den laufenden Verhandlungen, in den EU-Initiativen, wie beispielsweise beim FP10. Also das spielt für uns schon eine große Rolle. Frau Assar, ich glaube, wir werden, was die Analyse des EFI-Gutachtens betrifft, nicht zusammenkommen. Das ist auch okay, weil wir finden im Haus, dass uns das EFI-Gutachten total stärkt. Sie sehen, dass das eine große Kritik ist. Das macht aber auch nichts. Ich hatte ja auch die Möglichkeit, auch mit nicht nur Frau Professorin Bacek, sondern mit allen Mitgliedern der EFI-Kommission nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage und auch über mehrere Stunden wirklich intensiv zu diskutieren. Und deswegen sehen wir eigentlich, dass das EFI-Gutachten genau in die richtige Richtung geht und in die richtige Kerbe schlägt. Es gibt kleinere Kritikpunkte, wo Sie zum Beispiel auch sagen, dass Sie andere Sechs-Schlüssel-Technologien ausgewählt hätten, aber jetzt vielleicht nicht sechs, aber Sie hätten vielleicht den Schwerpunkt jetzt nicht bei, oder Sie sehen klimaneutrale Mobilität jetzt nicht so als eine der Sechs-Schlüssel-Technologien. Das ist auch okay, dafür hätten Sie gerne, obwohl es drin steht, die Robotik noch ein bisschen weiter ausformuliert. Kann man alles machen, machen wir natürlich auch mit unserem Robotic Booster. Also wir sind ja völlig dabei. Planungssicherheit haben Sie angesprochen. Ja, das habe ich ja vorhin auch schon auf eine andere Frage beantworten wollen. Damit, dass wir einige Initiativen haben, die werden nie, egal wer regiert, im Laufe einer Legislaturperiode auch schon Wirkung entfalten können. Und wenn ich nur mal ein positives Beispiel rausgreifen darf, weil das auch in der Regierungszeit der Grünen ja auch mit weitergetragen wurde, das, was wir geschaffen haben in der vorletzten Bundesregierung, zum Beispiel mit Einführung der Sprint, ist ja auch dann innerhalb der Ampeljahre weiterentwickelt worden, ist jetzt noch mal weiterentwickelt worden. Und es braucht dann einfach einen langen Atem. Wir werden jetzt die Sprint auch noch enger einbinden. Ich bin sehr dankbar, dass sie bei mir im Haus angesiedelt ist, weil genau diese Planungssicherheit für einzelne Schlüsseltechnologien, aber auch für einzelne Initiativen oder eben wie eine Agentur für Sprunginnovation, die braucht genau diese Planungssicherheit. Und Sie haben jetzt noch tausend andere Themen angesprochen. Auch da haben Sie recht. Alles hängt natürlich mit allem zusammen. Das ist auch völlig klar. Eine Hightech-Agenda komplett losgelöst im luftleeren Raum, die wird auch nicht so die Wirkung entfalten, wenn wir nicht auch bei den anderen Hebeln, die wir haben, da auch weitergehen. Ich wollte noch mal sagen, das ist das, was ich ja auch vorhin schon beim Kollegen Müller angesprochen habe, der ganze Bereich des Transfers, den wir natürlich jetzt auch vorbereiten, der Transfer spielt für die Hightech-Agenda mit die allergrößte Rolle, oder Innovationsfreiheitsgesetz, Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Das sind alles Fragestellungen, die natürlich da auch genau damit einzielen, damit die Hightech-Agenda überhaupt funktionieren kann. Aber da sind wir uns einig, nicht nur bei uns im Haus, sondern auch mit den Partnerhäusern, mit denen wir da eng dran arbeiten. Zum Thema Spitzenwissenschaftler, Huawei, auch da haben wir bei solchen Themen von Anfang an sehr schnell reagiert und haben jetzt dann auch uns auf die Plattform zur Forschungssicherheit geeinigt. Trotzdem hat es immer noch ganz viel auch mit einer Sensibilisierung zu tun. Und das hat natürlich meines Erachtens auch immer ganz viel damit zu tun. Das hört sich jetzt nicht sehr politisch an, aber ich sage es trotzdem, was ich gehört und was ich nicht gehört. So. Und man kann bei allem auch Gesetze haben, das kann man auch machen. Aber wir sind da in einem Dialog genau zu dem Thema mit den Ländern, mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und das ist etwas, wo wir jetzt da keine Handhabe haben, wo ich nur sagen kann, dass wir mit der Plattform auch in Gesprächen mit den Diensten schon sehr Augenmerk drauf haben, dass solche Fälle natürlich möglichst nicht stattfinden. Dann Quanten hatten Sie noch gefragt, genau. Das sind die Zahlen 625 aus dem Sondervermögen und 230 aus unserem Einzelplan. Ja, genau, ich habe ja hier noch, Frau Assar, habe ich ja zwei Blätter hier, genau. Und ach ja, und eins muss ich noch sagen, die stehen natürlich nicht fest, sondern ich habe es ja gestern erst veröffentlicht und da ist noch überhaupt nichts entschieden, sondern wir haben gestern den Förderaufruf veröffentlicht und dann wird man schauen, wer sich im Wettbewerb in einem wettbewerblichen Verfahren auch durchsetzen wird. Aber das ist auch kein Geheimnis, dass es einige Bundesländer gibt, die schon mehr gemacht haben und umgekehrt mir auch einige Landesminister rückgemeldet haben, dass sie sich gar nicht bei allen 6 Schlüsseltechnologien melden werden. Auch das ist einfach, wie es ist. Frau Lemke, zum Thema Intransparenz. Ich habe ja schon angesprochen, wir haben extra die Website eingerichtet, nicht nur die allgemeine, sondern auch eben konkret für die Hightech-Agenda. Und da stellen wir sukzessive alles, was wir haben, auch ein. Und was die Beteiligung betrifft, passt Ihre Aussage tatsächlich eigentlich nicht zu den anderen Vorwürfen, weil die Beteiligung natürlich so breit ist, dass sie schon vielen zu breit ist, weil wir ja auch von Anfang an gesagt haben, jeder kann sich beteiligen und es will sich auch so gut wie jeder beteiligen. Nur irgendwann muss man halt auch mal sagen, damit man zum Abschluss kommt, findet dann mal ein Beteiligungsprozess irgendwann auch mal ein Ende. Der geht dann auch weiter nach den ersten Roadmaps. Und deswegen haben wir unseres Erachtens da eine ultrabreite Beteiligung gehabt. Und alleine die Frage, warum Infos angeblich unter Verschluss gehalten werden, das Gegenteil ist der Fall. Also Sie sollten jetzt auch in 10 Monaten mich kennengelernt haben. Wir sind, glaube ich, eines der transparentesten Häuser. Ich bin eine extrem transparente Kommunikatorin. Ich habe noch nie irgendeine Info diesbezüglich unter Verschluss gehalten, das Haus auch nicht, weil wir wollen ja, dass die Hightech-Agenda breit besprochen wird, gut besprochen wird, diskutiert wird und dann auch in die Umsetzung kommt. Was die Sperrung des BMAS betrifft, da bitte ich um Verständnis, dass ich mich nicht auch noch um die Entsperrungen vom BMAS kümmern kann. Mir reicht schon, mich um meine Entsperrungen zu kümmern. Da wäre es auch schön, wenn ich das auch nicht dauernd machen müsste, aber es ist, wie es ist. Also das BMAS, das kriegt die Bärbelbas, denke ich, alleine hin. Zum Thema Gesundheitsforschung. Da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie die Frage in der öffentlichen Sitzung stellen, weil ich ehrlicherweise schon ein bisschen pissed bin, excuse my language, über diese Berichterstattung, die einfach von vorn bis hinten auch falsch ist. Es ist auch okay, Leute die Bäume hochzujagen und Leute die Bäume hochzuchessen, aber es muss legitim sein, in einem Ministerium darüber zu diskutieren, wo Schwerpunktsetzungen ist. Und es gibt aus der Community auch schriftlich vorgetragene Vorschläge, in der Krebsforschung zu kürzen und dafür alles zu ME/CFS zu geben. Und das ist mit mir nicht zu machen, Punkt. Sondern mir war es von Anfang an wichtig, weil ich sehr eng im Austausch bin, nicht erst seit ich Ministerin bin, sondern auch in meinem Wahlkreis mit den Betroffenen von postinfektiösen Erkrankungen. Und es ist irgendwie schon krass, dass man jetzt eine nationale Dekade macht, die ich komplett alleine aus meinem Haushalt finanziere, obwohl mir auch im Vorfeld mal von der einen oder anderen Seite gesagt wurde, es kann man sich noch einen Aufwuchs vorstellen, der hat nicht stattgefunden. Wir haben uns das wirklich im Haus auch aus den Rippen geschnitten und auch so, dass es nicht zu Lasten von anderen Krankheitsbildern gibt, weil ich es auch total schofel finde, Krankheiten gegeneinander auszuspielen. Das kommt auch nicht in Frage. Und deswegen alleine da solche Unterstellungen teilweise zu machen oder dass jetzt der Steuerungskreis in Misskredit gebracht wird. Erstens mal ist nicht nur ein Vertreter dabei und zweitens mal haben wir die Namen auch der Patientenvertretungen, die mir ganz wichtig waren, dass die auch dabei sind, unter Verschluss gehalten, weil ich jetzt auch schon mehrfach in einem sehr unschönen Streit verwickelt war, dass die untereinander sich nämlich auch nicht grün sind. Und die einen, die das aggressiv machen, immer die Lauten sind, die gehört werden, die dann dafür sorgen, auf den Rücken anderer, die wirklich leiden, das dann so öffentlich auszutragen, uns da irgendwas zu unterstellen. Wenn ich es nicht gewollt hätte, wäre es nicht passiert. Punkt. Und ich bin aber dankbar, dass der Kollege Halbani und dass der Kollege Lauterbach auch stellvertretend für die beiden die Regierung tragenden Fraktionen das so massiv auch unterstützen. Das war eine ganz großartige, beispielhafte Leistung, wie Parlament und Regierung das Hand in Hand machen. Und ich bin dem Matthias Hauer sehr dankbar, dass er diesen Steuerungskreis leitet. Wir hatten die erste Sitzung jetzt auch schon, aber vielleicht sollte man an der Stelle jetzt auch mal ein bisschen auch verbal abschichten, weil ich das in der Art und Weise in über 20 Jahren auch noch nicht erlebt habe, dass eigentlich alles, was auch aus der Community an Wünschen da ist, erfüllt wird und trotzdem die Vorwürfe einfach nicht aufhören. Ob man da immer der Sache dient, da mache ich auch noch mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Der Steuerungskreis ist ein beratendes Gremium mit den offiziellen Partnern unserer Dekade. Wir haben eben 2 betroffenen Organisationen dabei. Es werden in allen Arbeitsgruppen betroffenen Vertreter einbezogen werden. Es wird noch ein zusätzliches Beteiligungsformat geben, das dann allen betroffenen Organisationen auch offen stehen wird. Dazu werden die Organisationen demnächst auch eingeladen und zum Thema Psychosomatik. Da steht die biomedizinische Forschung ganz klar im Mittelpunkt unseres Forschungsprogramms. Da werden wir klinische Studien in den Mittelpunkt stellen, mit einer besonderen Relevanz für die Patientenversorgung, auch als eine der ersten Maßnahmen. Und der Fokus liegt ganz besonders nicht auf der Psychosomatik. Aber ich kann es noch mal sagen, wir haben vom Ministerium aus wirklich alles getan, was an der Stelle möglich ist. Mir war das von Anfang an ein ganz großes Anliegen. Der einzige Punkt, den ich, wie gesagt, persönlich nie mitgetragen hätte, in einer anderen Gesundheitsforschung dafür Abstriche zu machen, weil jede einzelne Krankheit ist es wert, da auch erforscht zu werden.
Ja, vielen Dank, Frau Bundesministerin. Ja, die Lage ist die, Sie hatten eben darauf hingewiesen, Sie müssen zum Flughafen. Da sollten wir so gegen 10 vor also schließen. Dann können wir eine weitere Nachfragerunde leider nicht machen. Aber es ist ja auch sehr umfänglich geantwortet worden. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ich darf mich daher ganz herzlich bedanken im Namen des Ausschusses für Ihre Anwesenheit und für Ihre Ausführungen und freue mich schon auf die nächste Gelegenheit und schließe somit die heutige Sitzung.